Guten Morgen, lieber Gunther, wie geht es dir?
Mir geht's hervorragend. Guten Morgen, Andreas. Schön, dass wir wieder mal zusammen sind.
Schön, dass wir hier im Mindchange Podcast miteinander sprechen dürfen. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Thema dieses Mal thematisieren, aber ich habe gemerkt, die Erlebnisse, du warst jüngst in Asien, hast du mir im Vorgespräch gerade erzählt. Das, was du da erlebt hast, was du da mitbringen möchtest an Learnings, das geht richtig beschäftigt dich.
Ja,
Und
absolut.
deswegen möchte ich dir da gerade auf jeden Fall jetzt sehr gerne den Raum für unsere Zuhörer einladen, einfach mal zu uns mitzunehmen auf die Reise sozusagen, wo du warst, wen du alles kennengelernt hast. Du hast gesagt, du hast dieses Mal Land und Leute kennengelernt und vor allen Dingen auch deine Erlebnisse, was wir daraus vielleicht an Learnings mitnehmen können. Das wäre ganz toll, wenn du uns da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen könntest.
Ja, gerne doch. Ja, und für mich war diese Reise 3 Wochen Asien ganz bewusst eine Reise, um die Länder dort näher kennenzulernen. Ich war in China, ich war in Taiwan, ich war in Südkorea, ich war in Japan. Mir ging es darum, die Menschen und das Leben und deren Einstellung näher kennenzulernen. Für Phoenix Contact bin ich, was weiß ich, seit 93 sehr häufig in Asien gewesen, aber da macht man Geschäftsgespräche oder die Einführung damals von SAP war ich auch zuständig. Da werden fachliche Sachen besprochen. Abends geht man zusammen essen, am nächsten Tag nochmal was Fachliches. Sprich, man lernt Leute und deren Leben nicht so kennen, wenn man im Geschäft ist. Und darum ging es jetzt. Und ich habe wirklich sehr wichtige Eindrücke mitgenommen und erfahren, wo ich heute auch der Meinung bin, dass wir von den Asiaten viel lernen können. Das war vor 20 Jahren andersrum, vor 30 Jahren, als Europa nach Asien ging, nach China, meinte, um einen Billigstandort dort zu eröffnen, waren die Asiaten, so habe ich es immer gesagt, sehr lernwillig. Heute sollten wir mal den Switch anders drehen, sollten wir mal mehr lernwillig sein gegenüber den Asiaten. Da haben wir wirklich viel zu lernen. Also als Beispiel, wir staunen ja, warum die in der Technik, nehmen wir mal Elektroautomobilität, sich so schnell entwickeln. Ja, das hängt damit auch zusammen. Das kennen wir nicht. Und auch wenn ich das äußere, werden viele sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, es werden Straßen dort gebaut, sehr, sehr schnell, Gebäude sehr, sehr schnell, weil die an 7 Tagen der Woche gebaut werden. Und wir haben wirklich. Wir sind in so einer Nähe einer Baustelle gewesen, um das mal zu beobachten. Die haben Samstag, Sonntag wirklich durchgearbeitet bei Straßen. Wenn ich hier in Deutschland bin, eine Baustelle sehe, bei einer Brücke, Autobahn, die saniert werden muss, erstmal sehe ich zwar, dass Umleitungen erfolgen, von dreispurig auf einspurig, aber ich sehe dort kaum Leute arbeiten. Während in China, da werden wirklich in Mengen Leute dahingesetzt, die dann arbeiten, damit die schneller durchkommen. Und wenn ich mir meinetwegen Pudong vorstelle von Shanghai, diese Skyscraper, vor 35 Jahren, wir hatten einen Guide, der hat gesagt, meine Oma hatte hier einen Bauernhof gehabt, wo jetzt nach 30 Jahren riesige Skyscraper stehen. Das wäre bei unserer Arbeitseinstellung, ich sage mal in Deutschland, aber auch in Europa, praktisch nicht möglich. Dass wir in 30 Jahren eine Wahnsinnsstadt für 30 Millionen Menschen aufbauen, die so Hightech-mäßig ist. Das hängt mit der Einstellung der Asiaten zustande. Also ich sage mal so, man merkt eines, die sind noch nicht satt. Ich will das gleich noch erklären. Wir sind satt, das wissen wir auch, wenn wir eine Pizza essen gegangen sind, da wollen wir nicht nach 2 Stunden schon wieder eine Pizza essen. Wir sind satt. Und das ist leider wirtschaftlich auch so. Machen Sie sich vor, in Deutschland, aber es gilt auch für Europa, in Deutschland, wir haben wirklich alles. Also zu Weihnachten selbst kann man Erdbeeren kaufen. Und die exotischsten Früchte, wo ich Kind war, kann ich das nicht. Da gab es Orangen, Bananen, Apfel, Schluss. Jetzt alle unmöglichen Früchte. Und sagen wir auch die jüngere Generation, die heute keine Probleme hat, Jobs zu bekommen. Als ich damals einen Job gesucht habe, da gab es viele Jobsuchende. Heute ja nicht so. Die junge Generation hat viel offene Türen stehen, bekommt alles und ist auch eine Erbengeneration, Gen Z. Wenn man bedenkt, die deutschen Bürger haben 9 Billionen Euro auf ihren Konten. Das wird auch mal vererbt, weil wir das ja nicht ausgeben, sonst würde die Infrastruktur besser aussehen und der Handel besser. Wir geben es ja nicht aus. Das wird vererbt. Und diese jungen Menschen, ja, wenn die wissen, ich Ich habe das Haus von Papa und Mama. Das ist schon mal 500.000 wert oder noch mehr. Und die haben eine Lebensweise, die kriege ich auch noch. Da habe ich schon fast, was weiß ich, 1 Million. Und dann kann es passieren, dass diese Sattheit mit der Pizza aufkommt. Dass man dann halt nicht so viel Hunger hat, nicht auf Pizza, sondern auf Arbeiten, auf Job. Ist nachvollziehbar. Diese Diskussion, 4-Tage-Woche, die sich bei uns entwickelt, Life Balance, das ist alles schön und gut. Wir gönnen uns das, Gen Z gönnt sich das, aber man muss wissen, dass dann die asiatischen Länder uns überholen wirtschaftlich und dass wir als Exportland irgendwann nicht mehr so erfolgreich sind, weil deren Produkte besser sind. Nehmen wir mal BYD, dieser asiatische Elektromobilhersteller, ist mittlerweile schon Marktführer, hat Tesla überholt, in so kurzer Zeit. Allerdings, weil halt dort auch mehr gearbeitet wird, die klotzen einfach noch mehr rein, das muss man so sagen. Und ich selber respektiere das und soll denen auch Anerkennung dafür. Ich finde, Leute, die fleißig sind, sollte man Anerkennung zollen. Und wir müssen nur wissen, wenn wir diesen Weg gehen, den wir jetzt teilweise eingeschlagen haben, müssen wir dann akzeptieren, dass es uns in 20, der Gen Z, in 20, 30 Jahren nicht mehr so gut geht. Weil übrigens dann ist das Geld der Eltern auch aufgebraucht irgendwann mal. Das ist dann aufgebraucht und wenn nicht entsprechend nachkommt, ja, dann ist das schon etwas ganz Besonderes. Und noch einen besonderen Eindruck hatte ich auch. Mir ist aufgefallen, Asien, also ist egal, in diesen 4 Ländern, alles sauber und ordentlich. Auch in Schulen sind wir, alles sauber und ordentlich. Und dann habe ich mitbekommen, dass in asiatischen Schulen, in der Grundschule, ein Fach ist täglich 1/2 Stunde putzen und aufräumen. Die Kinder putzen die Toiletten und wenn mal eine Macke an der Wand ist, nehmen die Farbe, pinseln das rüber, dann putzen die selber, malen das selber. Es sieht alles ordentlich aus. Und ich sag mal, die jungen Menschen lernen so, wenn ich Abfall irgendwo wegschmeiß, das mache ich nicht, weil ich muss ihn ja wieder nachher aufheben. Ich bin jetzt in 2 Tagen bei unserer Bundesbildungsministerin, weil ich dort auch im Beirat bin, da will ich das vorschlagen. Ich weiß, das klingt schon fast ketzerisch, dass junge Menschen hier putzen sollten, weil das Papa oder Mama sonst zu Hause macht. Aber warum nicht? Dadurch ist alles dort sauber. Oder in Japan. Und dann mache ich erst mal was. In Japan gibt es keine Abfalleimer. Auch in den Parks nicht. Wenn die Leute meinetwegen dort hingehen, was trinken, sich auf den Rasen setzen, die kommen ja mit Taschen, wo sie die Getränke und das Essen drin haben. Die nehmen den Abfall wieder mit. Und das ist tatsächlich alles sauber. Warum nicht auch mal so? Wenn man sagt, ach, ich kann alles wegwerfen, irgendwo hinwerfen und da muss sich jemand drum kümmern, ist das was anderes, als wenn man sagt, mit dem, was ich hinterlasse, darum muss ich mich selber drum kümmern. Da können wir wirklich was lernen.
Also kommt es für mich auf diese große Frage Mindset wieder an, müssen wir uns wieder neu stellen. Also wie können wir wieder hungrig werden, jetzt nicht auf Pizza sozusagen, sondern hungrig auf wirtschaftlichen Erfolg. Da haben wir ja sozusagen einen großen Nachteil gegenüber dem asiatischen Sektor. Wir sind nicht so viele. Viele machen Kaufkraft. Auf der anderen Seite, gerade China hat ein riesiges demografisches Problem. Ja. Es wird sich wahrscheinlich schon ab 2027 dann tatsächlich niederschlagen, in einer gewissen Arbeitskraftparität.
Ja.
Aber die Frage ist trotzdem so spannend. Hast du eine Idee, wie wir den jungen Menschen wieder Hunger auf mehr machen können?
Also ich bin der Meinung auch, dass, weil die Unternehmen sind ja dafür anfänglich, Institutionen, die junge Mitarbeiter benötigen, müssten so Kampagnen starten, wo sowas wirklich drin ist. Lust auf Arbeit, Lust auf den Job. Und da muss ich sagen, auch die Medien müssen mitwirken. Wenn ich in der Frankfurter LZ, das habe ich ja schon mal erwähnt, gelesen habe, wo die Diskussion aufkam, womöglich die Rente etwas höher zu ziehen, auf 68 von 67, wo dann drin steht, jetzt sollen die Deutschen noch ein Jahr länger knechten. Als Titel. Also Arbeit habe ich nicht als Knechtung gesehen, habe ich nie so empfunden. Aber schon die Medien, die Arbeit mit negativen Adjektiven oder Substantiven verbinden, kommt natürlich keine große Freude auf. Und dann sagen viele, ich will auch nicht so lang knechten. Das Freude, wieder, ich sag mal, wirklich auch für Leistung aufkommen. Das ist ja bei den Babyboomern gewesen. Die hatten die Situation, deren Großeltern haben den Krieg erlebt, dann wurde alles zerstört. Deren Eltern haben dann aus den Ruinen hier in Deutschland das aufgehoben. Die Babyboomer sind dann da reingeboren worden. Und da gab es nicht viel. Und deswegen war man hungrig. Und diese Situation sollte man heute medial nochmal vergegenwärtigen, wo man wirklich betont, dass Arbeit auch Spaß machen kann. Ich hatte immer Spaß an der Arbeit, so muss ich sagen. Ich hatte natürlich auch Tage, wo ich sage, ach du Scheiße, heute nur braune Masse gehabt, ne? Nur in die braune Masse getreten. Ja, das gibt es immer. Aber die meisten Tage waren toll. Und das muss medial auch von den Unternehmen, Institutionen, die Leute so wieder verbreitet werden. Es sollten auch von den Medien Arbeit nicht negativ geredet werden, wie hier, da müssen die Leute noch ein Jahr länger knechten. Das Wort Knechte, ne? Finde ich bedauerlich. Gleichwohl, das ist eine Sache, die medial laufen kann. Auf der anderen Seite kann eines passieren, dass wenn Gen Z in unserem Alter dann mal ist und es den Wirtschaftlichen nicht mehr so gut geht, dass deren Kinder sagen, ich will, dass es mir wieder besser geht. Weil heute sagen ja viele Eltern, auch die Eltern der Gen Z, ich will, dass es meinen Kindern mal besser geht als mir. Aber heute kann es nicht mehr besser gehen. Was will man da noch? Will man zwei Handys haben? Was will man? Man kann sich ein Auto auch leisten, man hat Verkehrsmöglichkeiten, man hat Jobs, man hat alles. Also heute kann Gen Z für ihre Kinder nicht mehr sagen, ich will, dass meine Kinder es besser haben. Besser wird es nicht gehen. Und manchmal ist es ganz gut im Leben, dass man sagt, ich will es mal besser haben. Und wenn das Gefühl nicht da ist, ist es schwierig. Und deswegen kann es sein, dass wir irgendwann, Gen Z wird irgendwann mal kippen, das wird sich in deren Alter, so in deren Mittelalter, wenn sie 40, 50, 60 sind, erheben, dass deren Kinder dann mal sagen, weil es denen dann nicht mehr so gut geht, ich will wieder zulegen. Auf der anderen Seite, ich will es nicht zu dramatisch machen, aber wenn man die Historie mal sieht, es sind wirklich super Zivilisationsgesellschaften, die alles hatten, sind untergegangen. Das Persische Reich, Ägyptische Reich, Römisch, Griechisch und so weiter und so fort. Die dann plötzlich alles hatten und wo dann die jungen Leute auch nicht mal die Lust hatten, da was zu machen. Also es ist jetzt nicht etwas, dass Gen Z eine schlechte Generation ist. Nein, das sind die Umstände, die auch dazu führen. Gleichwohl bin ich aber auch einer Meinung, es gibt Leute und die müssen von Gen Z gefördert werden, die heute so sagen, ich mache ein Startup. Übrigens, da bin ich jetzt demnächst auch übermorgen bei unserer Bildungsministerin, weil ich bei dem Deutschlandstipendium auch im Beirat bin. Und Deutschlandstipendium geht es darum, solche Startups, junge Leute, die tolle Ideen haben, zu fördern. Deswegen meine ich, das sind zwar nur noch 3%, es waren in Deutschland mal 12%, aber diese jungen Leute, die sprechen auch nicht von der 4-Tage-Woche, die ein Unternehmen gründet. Die kennen eher die 7-Tage-Woche. Das muss nicht immer richtig sein, aber wenn man in jungen Jahren ist, da hat man eine Aufbauphase, man ist noch viel lernwilliger, man kann Erfahrung, man ist körperlich richtig fit. Im höheren Alter kann man das nicht. Das können nur die jungen Leute jetzt machen. Und deswegen fördere ich gerade diese jungen Leute, die Start-ups machen, die sagen, ich habe eine neue Idee, ich will es voranbringen, weil die machen die Welt besser. Es sind die Steve Jobs gewesen, die in jungen Jahren, die Bill Gates, die tolle Ideen hatten und heute ein Computer in jedem Haushalt der Welt, Vision von Bill Gates, als er 20 war, also vor fast 50 Jahren. Oder Steve Jobs, er wollte das Wissen der Menschheit, die Menschen zur Verfügung stellen, eine Vision. Und er hat sogar seine Firma verloren, dann hat er halt dieses Gerät rausgebracht vor 17 Jahren und damit das Wissen der Menschheit jedem zur Verfügung gestellt, die also Visionen haben. Ich fördere selber auch aus meinem privaten Schatulle junge Leute, die so tolle Ideen haben, die Visionen haben. Also erstmal Visionen. Vision ist noch nicht das klare Ziel, aber die sich das setzen, um dann etwas zu erreichen und danach mit dem, was sie erreicht haben, etwas zu bewegen in der Welt.
Das ist auf jeden Fall, danke, dass du das machst. Und du hast jetzt hier eigentlich drei zentrale Hebel angesprochen, die wir haben, weil materielles Wachstum mehr als das, was wir jetzt haben, ist einfach nicht drin. Ist auch nicht gesund und das weiß diese Generation auch. Die Gen Z ist ja eine Generation, die zum ersten Mal so wirklich diese ganzen Unsicherheiten da draußen mitbekommen hat. Also ich sag mal, meine Generation, ich bin ein Kind der 80er, 90er, sozusagen. Wir haben dieses, es geht immer aufwärts, auch ein paar Stagnationsphasen dazwischen, aber es geht immer aufwärts, das haben wir mitbekommen. Nun ist quasi solche existenziellen Geschichten wie der Klimawandel und so, das ist ans Ohr dieser Gen Z gedrungen. Das ist aber auch nicht der alleinige Grund. Und worauf ich hinaus will, ist, wir brauchen anscheinend wieder, und da wäre die Frage, wo kommen wir dahin? Ein, zwei Hebel, um diesen Spaß, diese Lust, diese Vision am Meer, dieses Gemeinsame wieder hinzukriegen. Und da sehe ich auch ganz klar Führungskräfte von Unternehmen gleich mit am Werke, dass die es schaffen, wieder mehr selber, da müssen sie wahrscheinlich auch selber erstmal wieder hinkommen, den Sinn ihres Rad im Getriebe und den Sinn der Räder unter ihnen im Getriebe klar und deutlich herauszustellen, was denn am Ende auch die Vision des Unternehmens ist. Korrekt. Und insbesondere da müssen wir meiner Meinung nach ansetzen. Unternehmen brauchen wieder eine Vision. Ich weiß nicht, der 30. Softwareanbieter für die digitale Personalakte zu sein, wird es wahrscheinlich nicht mehr sein, was in Zukunft trägt. Du brauchst irgendetwas ganz Besonderes, was dich als Unternehmen hervorhebt und was du natürlich damit auch an deine Mitarbeiter herantragen kannst, damit die mit dir an einem Strang ziehen. Denn das ist etwas, was ich in vielen Gesprächen mitkriege. Es wird zu wenig an einem Strang gezogen. Eine Hand läuft dahin oder ein Bein läuft dahin, das andere Bein läuft dahin. Dieser Zusammenhalt, den wir noch vor 2 Dekaden hatten, der ist ein Stück weit verloren gegangen. Oder wie ist deine Beobachtung? Teilst du das oder sagst du, nee, das ist eigentlich schon noch okay, aber das mit der Vision, das brauchen wir wieder?
Also ich glaube, in Deutschland wird heute noch der Fehler gemacht, der wurde schon lange gemacht, dass das Thema Führungskraft nie diese Gewichtung bekommen hat, wie es eigentlich sein sollte. Nach wie vor kenne ich da Unternehmen, wo dann jemand, der einen guten Job macht, auf dem richtigen Flur dem richtigen Mann oder Frau begegnet und sagt, hör mal, willst du Abteilungsleiter werden? Ja, du bist so ein guter Technologe, das kannst du machen. Wo aber bei Führungskräften nicht die fachliche Kompetenz als Ingenieur oder Betriebswirt oder was auch immer gefragt ist, sondern als Mensch überzeugen können, Empathie haben, den Purpose bei Menschen zu erzeugen, erstmal bei sich selber, den Purpose der Aufgabe, aber dann auch den Purpose bei den Mitarbeitern und die Mitarbeiter nicht nur führen, sondern begeistern für etwas. Und das fehlt mir heute, Begeisterung, weil die Deutschen sind halt, naja, nicht so wie die Amerikaner, ah, great, wonderful, unbelievable. Wir sind sehr dezent, aber wir könnten nicht wie Steve Jobs. Ich habe damals, als wir das iPhone vor 17 Jahren vorgestellt haben, die Leute standen auf den Tischen. Der hat die begeistert, wir werden die Welt verändern und so weiter. Und die wussten gar nicht, ob das erfolgreich wird, weil damals gab es Nokia und die waren der Platzhirsch. Who the fuck is Nokia today? Keiner kennt das so mehr. Und das konnte er. Und das gehört zu einer Führungskraft, Begeisterungsfähigkeit. Und darauf wird heute in Deutschland viel zu wenig geachtet, wenn jemand Führungskraft wird, ob er Begeisterungsfähigkeit hat. Da wird viel zu wenig drauf geachtet, weil man muss, gerade wenn man Visionen hat, durch die Persönlichkeit überzeugen, weil man kann ja nicht beweisen, ob die Vision richtig ist. Man muss die Leute mitnehmen und dann wird es vielleicht in 5 oder 10 Jahren zeigen, ob es richtig ist. Eine Vision. Und deswegen, man muss ja missionieren eigentlich. Und das fehlt heute unglaublich vielen Leuten. Und ich erlebe das selbst auch jetzt mal ehemaligen Unternehmen oder dort, wo ich im Beirat bin, wo ich gesagt habe, diese oder jene Führungskraft, ganz ehrlich, die hätte ich da nie eingesetzt. Die kann doch nicht begeistern. Der kann rational etwas erzählen, aber bei mir schlägt das Herz deswegen nicht stärker und ich sage, wow, das ist es einfach. Darauf wird zu wenig geachtet. Und das ist ein Defizit hier, bei den Führungskräften in Deutschland. Es werden Führungskräfte gemacht, die aus meiner Sicht entweder nicht richtig geschult sind oder auch nicht richtig geeignet sind.
Ich habe das mal frei übersetzt für eine andere Gelegenheit. Es gibt Vorgesetzte und es gibt Führungskräfte. Ja. Die Vorgesetzten wurden halt einfach dahin transportiert, an diese Stelle, durch Firmenzugehörigkeit in Jahren sozusagen oder durch, weil jemand anderes gerade nicht verfügbar war. Und es gibt Führungskräfte und Führungskräfte sind die, wie du sagst, und danke, dass du es nochmal gesagt hast, die andere mitnehmen können, die andere begeistern können. Da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, brauchen wir in Zukunft viel weniger Fokus auf irgendwelche technischen Voraussetzungen, die die Leute können müssen. Das kann man sich alles über KI mit reinholen, die ganze Technologie und das ganze Wissen. Ich glaube, wie du es auch sagst, die menschlichen Fähigkeiten, also das, was uns vom Computer im Endeffekt unterscheidet, Fantasie, also wirklich Fantasie, mitnehmen können, begeistern können, von Mensch zu Mensch miteinander sprechen können und jemanden mitnehmen und abholen können. Das dürfte die Führungsschule von morgen sein.
Ja.
Und da müssen wir aber wahrscheinlich auch in der Schule, und jetzt sind wir schon wieder im Thema Bildung, nochmal mit anfangen und wir bräuchten eigentlich solche Unterrichtsfächer wie Empathie.
Ja.
Nicht, weil Empathie ist Mitleid. Nee, Empathie ist kein Mitleid.
Nee.
Empathie ist nur, sich in jemand anderen hineinversetzen zu können und die Argumente durch seine Brille sehen zu können. Ich habe so oft gehört, Empathie ist Gedöns, weil Empathie wurde mit Mitleid irgendwie in eine Schublade gesteckt. Deswegen sage ich das gerade nochmal so. Klar, Empathie heißt für mich, jemand anderen verstehen können.
Ja.
Und gerade für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt wäre das eigentlich eine ganz, ganz coole Sache. Ja. Also neben Putzen auch empathisch sein. Als Schulfächer kannst du gleich mitnehmen, vielleicht als Anregung an unsere neue Bildungsministerin,
wo also, sie
nichts anregen darf.
Ich bin ja auch Hochschulprofessor und ich habe das unterrichtet, weil ich habe Personalwesen unterrichtet, Personalmanagement und Führung. Da habe ich gerade diese Sache mit Empathie, mit Begeisterungsfähigkeit. Also das heißt ja, man muss Mitarbeiter motivieren können. Begeisterung ist noch was anderes. Noch ein Kick mehr. Motivieren heißt ja, ich überzeuge jemanden, der sieht es ein, ja, und ich werde das machen. Aber das mit dem Herzen zu machen, mit wirklich riesiger Freude und Begeisterung zu machen, das ist was anderes. Und da müssen wir die Menschen dazu bringen. Und das ist für mich eine wichtige Voraussetzung, damit jemand Führungskraft wird. Wenn er das nicht hat, ganz ehrlich, du hast auch gesagt, wenn nur das technische Know-how ist, das hilft uns nicht weiter. Genau, da können wir KI fragen. Und die kann uns die Technik dann noch besser beantworten als ein Mensch, weil der Mensch verfügt nur über sein Gedächtnis, die KI über das Weltgedächtnis. Da kommt der Mensch nicht mehr mit.
Ich tatsächlich spinne ich abends konstruktiv mit ChatGPT rum. Dabei lerne ich auch ganz viel über die Herangehensweisen des Tools und wie es funktioniert und so. Aber ich habe quasi das Wissen der Welt in der Hosentasche. Und das ist eine ganz beeindruckende Geschichte, die dabei rumkommt. Es gibt mit anderen Large Language Models genauso.
Ja.
Am Ende des Tages muss uns klar sein, dass wir Expertentum in gewisser Weise noch brauchen, aber vielmehr brauchen wir eben das, was du auch angesprochen hast, Menschentum. Denn begeistern kannst du nur, wenn du selbst begeistert bist und begeistert wirst. Die Frage ist so bei den ganz Großen im C-Level, bei den ganz großen Leadern, da merkt man das noch. Die Frage ist, wo im Rahmen der Firmen das manchmal einschläft. Also im mittleren Management ist es dann nämlich schon nicht mehr da, weil die kriegen Druck von oben und von unten und dabei schrumpft ihre Begeisterungsfähigkeit für sich selbst, aber auch für ihre Mitarbeitenden, die sie unter sich haben, quasi gegen Null. Da habe ich auch noch keine Idee, wie man diesen Druck da rausnimmt aus dem Kessel.
Ja, also der Druck ist da, diese Sandwich-Position, aber ich muss dir sagen, die lässt sich auch nicht verhindern. Das heißt, jemand, der aufsteigt, also erste Führungskraft wird, nicht die erste in der Ebene, sondern zum ersten Mal Führungskraft wird, der muss halt eine entsprechende Resilienz auch haben. Der muss diesen Druck aushalten können. Weil wenn er nachher noch weiter aufsteigt, sagen wir in die Geschäftsführung als CEO oder sonst etwas, da ist ein Druck, da ist der mittlere Management harmlos dazu. Und ich sag mal, wer sagt, ich möchte aufsteigen in einer Organisation, der muss deutlich Resilienz haben. Muss auch resilienter sein als die anderen. Das gehört einfach dazu. Wie, was weiß ich, ein Tennisspiel, mein Zverev jetzt, wenn er gewinnt, das ist, der hat auch die Mentalität, so gut kämpfen zu können mit dem Tennisschläger. Man muss eine Prädisposition schon dafür haben. Du kannst nicht jeden zu einem Top-Tennisspieler wie Zverev entwickeln. Das ist schon eine genetische Voraussetzung. Und genauso bei Führungskraft. Du musst eine gewisse genetische Voraussetzung haben, die ich darin benenne, dass du resilienter bist. Das heißt, wenn du Gegenwind bekommst, das auch aushältst. Ein Steve Jobs, der hat seine Firma verloren, den hat man rausgeschmissen. Trotz allem ist er wieder aufgestanden, hat das iPhone auf den Markt gebracht. Was ist das für eine Resilienz? Das gehört, ich muss jetzt jeder Steve Jobs sein, aber das gehört schon dazu. Bei einer Führungskraft, die muss eine deutliche Resilienz haben und das aushalten können. Oder nehmen wir mal unseren Bundeskanzler, der neulich halt bei Trump war. Und der hat ja gesehen, was vorher Zelensky dort erlebt hat. Ne? Da musst du durch. Da musst du stärkere Resilienz haben. Von einem Bundeskanzler erwartet man das. Aber das gilt auch für eine Führungskraft. Absolut. Mhm. Und wenn das nicht da ist, wenn das einer nicht hat, also ein Schlag, meinen Bauch bekommen jetzt als Boxer und dann wieder aufstehen können und sagen, ich mache weiter, das gehört dazu. Und nicht auf dem Boden liegen bleiben und jammern und die Welt als schuldig sehen. Das gehört dazu. Ja, Niederlagen gehören einfach zum Leben. Und wer Niederlagen nicht aushalten kann, durchleben kann, der ist nicht geeignet, Führungskraft zu werden.
Dann wären Selbstständige eigentlich, ja gut, sind sie ja sowieso Führungskräfte per se, aber auch im Konzernwesen eigentlich gut behaftet. Das ist eine ganze Menge Handwerkszeug, das wir eigentlich den Führungskräften von morgen mitgeben sollten. Ja. Und witzigerweise hat sich das in den letzten 10 Jahren aber auch nicht wirklich verändert, beziehungsweise ich hatte seinerzeit mal mit der Professor Dr. Rump, die kennst du garantiert auch.
Ja, kenne ich gut.
Mal gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob man das Sprachbild jetzt noch nehmen darf, aber damals war es noch politisch korrekt. Also sie sprach von Häuptlingen in Unternehmen und sie sprach von Indianern in Unternehmen. Häuptlinge sind in ihrem Sprachbild natürliche Führungskräfte. Ja. Also solche, die diese Begeisterungsfähigkeit haben. Mag sein, dass die in dem Moment noch gar keine Führungskräfte sind, aber die waren die, die du in den Unternehmen mitnehmen musstest, weil die Indianer, die es in ihrem Sprachbild dann auch noch gab, sind dann die vielleicht auch gar nicht mitgenommen werden wollen, weil sie da, wo sie waren oder wo sie sind, sich auch wohlfühlen sozusagen. Ja. Nur jetzt kommt tatsächlich vor 10 Jahren, 10 Jahren, da haben wir darüber gesprochen, da war das alles noch im Aufwind begriffen und jetzt wird uns der demografische Wandel sozusagen, der steht vor der Tür, der ist nicht mehr wegzudiskutieren. Wir haben einfach so viele, auch in der Produktion, so viele Leute, die uns fehlen, die wir gar nicht so sehr irgendwie ersetzen können, beziehungsweise wo die Technologien teilweise noch für geboren werden müssen. Und sie meinte aber, lange Rede, kurzer Sinn, oder was ich jetzt gerade mitnehme, diese Anforderung hat sich eigentlich nicht verändert. Das war damals schon absehbar, nur der Weitblick scheint immer noch zu fehlen.
Ja, teile ich genau das, was Jutta sagt, teile ich absolut.
Mhm. Und mit diesem Learning, glaube ich, können wir tatsächlich auch wunderbar abschließen, dass es Weitblick braucht in den Führungsetagen, diesen Weitblick dann nach unten zu transportieren, um dort eine Vision und ein zündendes Instrument der Begeisterungsfähigkeit zu schaffen.
Absolut, absolut. Ne? Also für mich war vielleicht eine kleine Anekdote, war so etwas, was ich erlebt habe, ein absoluter Begeisterer, Das war jetzt mittlerweile vor 9 Jahren auf der Hannover Messe. Wir hatten damals Phoenix Contact, hat die erste Schnellladestation vorgestellt. Und dann hörten wir, dass Angela Merkel kommt mit Barack Obama, damals Präsidentin. Und da haben wir natürlich viel vorbereitet. Das war eine riesige Ehre. Und da so eine, jeder kennt so eine Ladesäule, die ist ja nicht sexy. Ne? Da haben wir gesagt, für Barack Obama müssen wir irgendwas machen, was attraktiv den Stand macht. Und da hatten wir den DeLorean aus den Filmstudios Zurück in die Zukunft. Ganz bekannt, 3 Tage. Da hatten wir den DeLorean da aufgestellt, der ja auch mit elektrischem Antrieb war. Und jetzt erwartet man, Barack Obama kommt, der mächtigste Mann der Welt, Jackett und alles muss sitzen, wir ganz steif da gestanden, voller Ehrfurcht. Dann kam der amerikanische Präsident mit Angela Merkel und der ging nicht auf die Ladesäule zu, sondern sah den Wagen und sagt: Oh, I saw this movie together with my daughters. We are very inspired. It's a wonderful movie. Angela Merkel fragte: Was ist denn Zurück in die Zukunft? Mhm. Und er sagte: Angela, I would like to send you the DVD. Da gab es nur DVD. I would like to send you the DVD. You must look this movie. It's really unbelievable. Wissen, wir haben den mächtigsten Mann der Welt erlebt, wie er sich über ein Auto gefreut hat, das er aus dem Film kennt, und dann von seinen Töchtern erzählt hat. Wir waren alle geflasht bis zum Gegenwart. Was ein Präsident, der Menschlichkeit zeigt, Empathie. Wir haben darüber gesprochen. Der Menschlichkeit. Und dann diese Persönlichkeit noch, wir waren alle geflasht. Und das war für mich ein sehr wichtiges Erlebnis, dass ich auch immer in meinem Job dann sage, ich bringe auch, was ich privat toll finde, mal rein in Gespräche. Weil da menschelt es. Und werde nicht als Funktionsträger wie damals Geschäftsführer eines großen Unternehmens gesehen oder Präsident der Vereinigten Staaten, sondern ein Mensch steht da, der seine Privatsache, und das ist so wichtig, Privates von sich zu geben, das macht uns menschlich.
Und das kann auch noch keine, auf Jahre noch keine KI.
Nein, das kann keine KI.
Und ja, ihr habt ihn abgeholt. Ja. Das ist, glaube ich, das, was, was man da noch mitnehmen kann als Führungskraft. Hol deine Leute ab.
Genau. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis von einem Menschen, der begeistern kann, von einer Führungskraft, der begeistern kann. Und dadurch habe ich auch viel gelernt. Und ich habe zum Beispiel, damit zum Abschluss dann, mich immer vorgestellt, ich habe alle Trainees, die damals, oder Onboarding, damals hießen sie noch nicht Onboarding, das heißt auch Trainees.
Einarbeitungszeit.
30, 40 junge Leute, die bei uns angefangen haben, da habe ich immer die Vision des Unternehmens, die Strategie und so weiter vorgestellt. Und ich habe mich selber vorgestellt, okay, Professor Dr. Olesch, Geschäftsführer und so weiter und so fort. Seitdem ich dieses Erlebnis mit Barack Obama gehabt, habe ich privat von mir angefangen. So lebe ich, das ist meine Frau, ich bin sehr glücklich. Damit fing ich an, mit privaten Sachen. Und ich merkte, wie die Herzen sich der Menschen aufgeöffnet haben. Weil natürlich erwarten die halt bei einem Vorstand hier, ja, der ist dies und jenes. Und da haben sich die Herzen geöffnet, genau wie damals bei Barack Obama mein Herz sich ihm geöffnet hat.
Du hast gezeigt, dass du menschlich bist, ja. Und das macht dich nahbar. Und ja. Genau, das ist, glaube ich, ein wunderschöner Gedanke, macht dich nahbar, damit du begeistern kannst.
Ja, ja, genau.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du das die ganzen Erlebnisse aus Asien mit uns geteilt hast. Und wir dürfen einfach mal gespannt sein, ob es uns gelingt, wieder mehr Begeisterungsfähigkeit in die Unternehmen hineinzutragen.
Aber das ist der Abschluss. Du hast es am Anfang gesagt. Es ist die Aufgabe aller Führungskräfte, das zu machen.
Ich wollte fast sagen, Amen.
Ja.